Bevor es losgeht, noch was in eigener Sache. Das ist die 100. Folge vom eKerne-Podcast. Wer hätte das gedacht? Ich ehrlich gesagt nicht. Als ich anfing, war diese Zahl so weit weg, dass ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht hatte. Und über die Zeit habe ich viele Erfahrungen machen dürfen, viele Menschen kennengelernt und auch etwas über dich da draußen, ja genau über dich, erfahren. Und passend zur Jubiläumsfolge möchte ich nur eine Hörerin erwähnen, die mir kürzlich eine sehr berührende E-Mail geschickt hat. Sie teilte mir mit, dass sie über einen TV-Beitrag und einen Zeitungsartikel und dann über eine Website auf den eKerne-Podcast aufmerksam geworden ist. Sie konnte für sich ganz persönlich aus einigen Folgen etwas mitnehmen, da die Menschen, die dort zu Wort gekommen waren, ihr neue Denkanstöße für ihre aktuelle Lebenssituation gegeben hatten. Und genau das ist es ja, was ich unter anderem mit dem eKerne-Podcast erreichen möchte. Den Horizont zu erweitern, sich mal anzuhören, was andere Menschen so zu sagen haben, was sie erlebt haben und was vielleicht manche Dinge in einem anderen Licht erscheinen lassen. Sie sagte, sie fühlte sich beschenkt. Was für eine schöne Formulierung. Und sie hatte das Bedürfnis, etwas zurückzuschenken. Und das hat sie dann auch über den virtuellen Hut auf meiner Website getan. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn das so wäre. Und wenn du dann auch das Bedürfnis hast, etwas zurückzuschenken, über PayPal und Steady geht das sehr, sehr leicht. Einfach auf die Buttons auf der Website klicken. Dann wirst du durch den Prozess geführt. Denn dadurch trägst du dazu bei, dass der eKerne-Podcast auch zukünftig weiter Geschenke machen kann. Danke für deine Zeit, fürs Zuhören und auf weitere mindestens 100 Folgen. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Eintauchen in die Hochkultur mit Mateusz Molerda. eKerne Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom eKerne Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Holger und ich spreche hier über Dinge aus und über die vielleicht schönste kleine Stadt am Meer. Mal mit einem Gast, mal allein. Und dabei besteht immer ein besonderer Bezug zu Eckernförde, auch wenn es sich manchmal erst auf den zweiten Blick erschließt. Vielleicht kennst du das ja auch. Du stößt auf eine Geschichte, auf ein Thema und das, was du weißt, ist, ja, wie soll ich sagen, gefährliches Halbwissen. Nicht, dass ich nicht viel gefährliches Halbwissen hätte, aber manchmal ist es dann besser innezuhalten. Und als sich der heutige Kontakt zu meinem Gast ergab, da ging es mir eben auch so. Und ich habe mir überlegt, wie gehst du damit um? Na klar, ich könnte zunächst versuchen, so ein gewisses Maß an Kenntnis vorzugaukeln, Expertise vorzutäuschen und zu sagen, ich kenne mich da total gut aus. Das klappt meistens so eine bestimmte Weile. Aber dann kann es ziemlich, ziemlich peinlich werden und weil ich darauf keine Lust hatte, war das keine Option für mich. Und daher habe ich mich entschlossen, meinem Gast und der damit zusammenhängenden Geschichte mit Neugier zu begegnen, auch auf die Gefahr hin, dass ich wie so ein kleiner Dilettant wirke. Und ich hoffe, du, Mateusz, siehst mir das ein bisschen nach und hast trotzdem Lust, dich mit mir zu unterhalten.
Auf jeden Fall.
Toll. Denn das, was Mateusz macht, ist Hochkultur in der reinsten Form. Und schön, dass du heute da bist und mit mir darüber sprichst und mir ein wenig auf die Sprünge hilfst. Herzlich willkommen, ich sag's jetzt mit allem Zip und Zap, Dr. Mateusz Molerda.
Das war richtig gut, ja.
Schön. So, jetzt habe ich den Nachnamen ja gesagt, jetzt bleiben wir bei Mateusz. Ich habe mich sehr konzentriert, damit das auch gut hinhaut. Ja. Normalerweise ist das ja so, dass ich meine Gäste bitte, sich kurz selbst vorzustellen, aber das mache ich heute nicht. Ich habe mir was anderes überlegt. Mateusz, stell dir mal vor, hier sitzt ein 15-jähriger Teenager vor dir. Wie würdest du dem erklären, was du machst?
Ja, ich bin von Beruf Dirigent. Ein Dirigent steht vor einem Orchester. In einem Orchester spielen sehr viele Musikerinnen und Musiker auf unterschiedlichen Instrumenten und spielen Stücke, Werke, die Komponisten, Komponistinnen teilweise vor sehr langer Zeit komponiert haben.
Ja.
Und unsere Aufgabe ist es, diese Musik, der Musik Leben einzuhauchen, die Musik zum Klingen zu bringen. Und dafür braucht es jemanden, der die ganze Geschichte koordiniert, würde ich sagen, mit seinen Bewegungen. Und derjenige bin ich. Und deswegen sieht man mich auch in den meisten Konzertsälen oder man sieht quasi nur meinen Rücken.
Nur das Hinterteil, ja, ja, ja. Jetzt ist es ja so, wenn ich mal ganz blöd frage, Musik machen ja auch Bands sozusagen, die kommen ja ohne Dirigenten aus. Ne? Ein Orchester kommt aber meistens zumindest nicht ohne Dirigent aus.
Das hat tatsächlich ja, physikalische Gründe und auch visuelle Gründe. Wenn so ein, wenn ich vor einem Orchester stehe, dann sind ja die unterschiedlichen Instrumentengruppen vor mir verteilt, gruppiert. Ja. Und es kommt sehr oft vor, dass wenn zum Beispiel zwei Flöten zusammen mit der Gruppe der ersten Geigen, die links von mir sitzen, zusammenspielen, dann können die sich jetzt nicht rumdrehen oder sich angucken. Und noch schlimmer ist es bei den Hörnern zum Beispiel. Die Hörner sitzen meistens hinter der Gruppe der ersten und zweiten Geigen. Das heißt, Augenkontakt ist nicht möglich. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwierig, ohne Augenkontakt zum Beispiel im gleichen Tempo, das heißt in der gleichen Geschwindigkeit, eine bestimmte Melodie zu spielen.
Ja.
Und dafür ist der Dirigent zuständig. Der Dirigent bestimmt dann sozusagen das Tempo und durch den Schlag mit dem Taktstock in der rechten Hand folgen meinem Tempo quasi sowohl die Hörner, die Flöten, alle zusammen, in dem Fall mit den ersten, zweiten Geigen. Obwohl sie einander nicht sehen, sehen sie mich, der dann quasi das Tempo, die Agogik vorgibt.
Ja, und sowas, das Tempo zum Beispiel, das ließe sich in der Form auch nicht in der Notation niederlegen.
Nein, das geht, ich sag mal so, während des Konzertes geht das. Also technisch gesehen wäre es schon möglich.
Ja.
Also Komponisten haben ja sogenannte Metronomzahlen in ihre Noten, in die Partitur, in die einzelnen Stimmen geschrieben.
Ja.
Und zum Beispiel, ich gebe ein einfaches Beispiel, Viertel gleiche 60. Mhm. Das wären 60 Schläge in einer Minute. Also quasi mit jeder Sekunde ein Schlag. Also bam, bam, bam. Bam. Und jetzt siehst du schon, dass ohne Hilfe von außen ist sozusagen, hat jeder ein eigenes Empfinden dieser 60 Schläge. Das ist quasi, also wenn man, es gibt ja auch, das war eine tolle Challenge oder ein tolles Spiel in bei Stefan Raab, bei Schlag den Raab, wo sie einfach die Kandidaten und er sollten die Augen schließen und dann wurde eine Zahl vorgegeben, bleiben wir doch mal bei der 60 und dann sollte man die Augen schließen und wenn man glaubt, dass die 60 Schläge Sekunden in dem Fall vorbei sind, dass man dann den Buzzer drückt und dann konnte man wunderbar sehen, wie unterschiedlich das Zeitgefühl unterschiedlicher Menschen ist und viele Komponisten haben auch keine Metronomzahlen notiert in den Stücken, sondern haben diese, Italienisch ist die Sprache der Musik, auf die man sich irgendwann geeinigt hat, da ist zum Beispiel Andante, das wäre gehend auf Italienisch und gehend ist bei den meisten Komponisten 60 ungefähr, also quasi mit jeder Sekunde einen Schritt. Dann gibt es Moderato, das wäre etwas schneller, das wären 80, dann gibt es Allegro, das heißt schnell auf Italienisch, das wären dann 110, 120, dann gibt es Vivace, Presto heißt ja ganz schnell, das wären dann 180 Schläge pro Minute und die Musikerinnen und Musiker haben in ihren Noten tatsächlich manchmal, wie gesagt, diese Metronomzahlen stehen, aber dadurch, dass die Empfindung unterschiedlich ist, einigt man sich quasi darauf, dass der Dirigent, dass man die 60 Schläge des Dirigenten nimmt.
Jetzt eröffnet sich für mich auch sozusagen ein ganz neues Bild, weil du hast ja eben davon gesprochen, dass es unterschiedliche Instrumentengruppen gibt, die können ja auch in unterschiedlichen Tempi spielen sozusagen. Ne? Und dann hat man ja nochmal die Diskrepanz über das subjektive Zeitempfinden hinweg sozusagen nochmal, dass man sich auch noch anders orientieren muss.
Genau, so ist das. Und jetzt kommt vielleicht, wenn es zu fachlich wird,
dann bremse
ruhig. Aber ist ja so, dass es gibt ja im Prinzip drei verschiedene Arten der Klangerzeugung, Tonal Production. Das wäre einmal, wenn wir jetzt die Streicher nehmen, das heißt, die streichen mit ihrem Bogen über die Saite. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man zum Beispiel eine Oboe oder eine Posaune nimmt, denn dafür braucht man den Atem. Das heißt, man braucht eine gewisse Lippenspannung, man muss Luft holen und so weiter. Dann gibt es noch die dritte perkussive Art, das wäre Schlagzeug. Da braucht man jetzt weder streichen noch irgendwie noch wirklich Luft holen, sondern man kann einfach perkussiv die Trommel anschlagen oder die Pauke. Und da sieht man schon, wie unterschiedlich sozusagen durch diese Klangerzeugung, wie unterschiedlich die Herangehensweise der Musiker gegenüber der Musik selbst ist. Und das muss man als Dirigent bedenken, wenn man zum Beispiel, wenn eine Sinfonie oder eine Ouvertüre beginnt und es kommt der erste Ton und es spielen zum Beispiel alle drei Gruppen zusammen, dann muss man bedenken, dass manchmal die Bläser eben durch dieses etwas mehr Zeit brauchen, den ersten Ton zu spielen, als zum Beispiel eine Pauke, die einfach direkt, der Klang wird direkt erzeugt. Ja. Und das ist quasi auch die Aufgabe eines Dirigenten, das zu in diesen ganz, ganz kleinen, winzigen im Zehntelsekundenbereich das zu koordinieren. Das kann man tatsächlich machen als Dirigent. Man hat ja die rechte Hand, die linke Hand und man hat natürlich noch seine Augen. Und man kann quasi mit dem Orchester, besonders mit den Bläsern, muss man mitatmen. Das heißt, ich muss fühlen, den Atem der Posaune, der Trompete muss ich quasi mitfühlen. Und noch schwieriger wird es im Opernbereich. Da kommen ja nämlich noch Sänger dazu. Ja. Und die brauchen dann tatsächlich manchmal noch mehr Zeit, wenn sie gerade mit einem sehr, sehr schwierigen Ton beginnen müssen. Ein Rezitativ oder eine Arie. Und das ist quasi, das kann man auch nur im Prinzip nicht wirklich im Studium erlernen, weil das erlernt man nur in der praktischen Arbeit, in der Praxis am Theater oder mit einem Sinfonieorchester.
Aber das ist ja spannend. Also bist du ja letztendlich dann auf der einen Seite der so ein bisschen darüber auch wacht, sag ich jetzt mal so, dass das Stück insgesamt natürlich auch dem entspricht, was am Ende rauskommen soll. Aber das war mir gar nicht so bewusst, dass du ja auch ganz individuell im Grunde in jedes einzelne Instrument, in jede einzelne Gruppe dir überlegen musst, was passiert da, bis der Ton rauskommt. Ich sag mal, die Musiker, die da sitzen, die spielen nicht mehr falsch, die können beherrschen ihre Instrumente, da muss man jetzt nicht
Das Angst sind alles, haben. Alles Profis, das so, sind alles.
Aber das Verrückte ist ja auch, und jetzt wo du das sagst, ich habe mir schon mal so Gedanken darüber gemacht, wenn ich jetzt mal klassische Musik höre, hören sich ja dann die Stücke, die von unterschiedlichen Zusammensetzungen dann gespielt werden, hören sich ja Unterschied an. Da habe ich mich mal gefragt, woran liegt denn das? Aber ja, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Das liegt tatsächlich daran, dass vielleicht um so ein Müh vielleicht ein Einsatz verschoben ist oder dass an einer Stelle Instrumente zusammenspielen und in der anderen Version sozusagen nicht. Das ist ja total.
Genau
total.
Genau so ist das ja.
Total spannend. Und jetzt sagtest du, das kann man nicht lernen. So, kommen wir später nochmal. Du hast es ja irgendwie gelernt. Ja. Wie hat denn das bei dir angefangen? Also ich weiß, um das so ein bisschen abzukürzen, du bist in Dresden, 86 geboren.
Ja.
Das stimmt. Und deine Eltern sind auch musisch veranlagt, sag ich jetzt mal so im weitesten Sinne. Die waren Sänger. Ne?
Ja, meine Eltern waren Opernsänger. Die sind vor über 40 Jahren aus Polen, nachdem sie dort Gesang und Schauspiel studiert haben, sind sie nach Deutschland gekommen, in die damalige DDR und über Talent-Scouting sozusagen. Also früher in der DDR ist es so gewesen, dass ein Opernhaus wie die Komische Oper in Berlin, wo meine Mutter dann gelandet ist später, oder die Semperoper in Dresden, wo mein Vater angestellter Solist war als Tenor, da gab es Oberspielleiter und Regisseure, die sind durch die Welt gefahren und haben sich Vorstellungen angehört. Und wenn sie da jemanden gefunden haben, den sie toll fanden, dann haben sie den sozusagen abgeworben. Mhm. Und so war das bei meiner Mutter. Meine Mutter ist also dann 1979 nach Deutschland gekommen, nach Berlin. Und hat dort eine Anstellung gefunden, wurde also entdeckt an der Komischen Oper damals. Mhm. Und mein Vater ist etwas später ein bisschen nachgekommen und hat dann eine Anstellung in Dresden gehabt an der Semperoper. Und wo ich dann auch geboren bin. Und sie haben beide zusammen quasi wechselseitig gastiert, weil sie viele der berühmten Opernrollen, zum Beispiel in Verdis La Traviata, in Puccinis La Boheme, haben sie die Hauptrollen zusammengesungen tatsächlich, weil sie im gleichen Stimmfach, im sogenannten lyrischen Fach und gesungen haben. Und das heißt, das ist mein musikalischer Background. Musik war immer bei mir zu Hause, um mich drum herum. Ich bin quasi an der Semperoper aufgewachsen. Mhm. Mein Kinderwagen stand dort in der Seitenloge oder beim Inspizienten. Ich habe also schon früher sehr viele Proben und Abläufe und Vorstellungen als Kind miterlebt. Mhm. Und ja, das ist ein eigener Kosmos, in dem ich groß geworden bin.
Mhm. Und das alles, also ich musste gerade daran denken, als du sagtest, deine Eltern sind quasi so ein Stück weit gecastet worden. Alles ohne Internet.
Ne? Alles ohne Internet.
Umgefahren und haben mit ihren Ohren zugehört und das bewertet und gesagt, finde ich gut, finde ich doof. Also muss man ja auch nochmal irgendwie sich vor Augen führen,
auf jeden Fall.
diese analoge Welt damals funktionierte auch gut.
Ja, dann ging es weiter. Ich bin dann in einen sogenannten Rhythmikunterricht gekommen, als ich fünf oder sechs ungefähr. Mhm. Das ist so musikalische Früherziehung. Mhm. Da lernt man sich ein bisschen nach Musik zu bewegen. Man lernt Rhythmus, man lernt Melodie, man lernt, was eine Tonart ist, was Dur ist, was Moll ist, gewisse harmonische Konstrukte. Und irgendwann nach, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren, sollten wir dann das Instrument an die Tafel malen, was wir später mal gerne lernen wollen würden. Das war also schon irgendwie klar, dass alle, die in diesem an diesem Rhythmikunterricht teilnehmen, dass sie später mal ein Instrument ernsthaft erlernen wollen. Und ich habe also einen riesengroßen abstrakten Flügel an die Tafel gemalt. Und woraufhin dann meine Eltern mich zum Klavierunterricht geschickt haben. Mhm. So ging das los. Also mein Instrument, jeder Dirigent spielt ja ein Instrument. Es gibt welche, die kommen von der Geige, es gibt welche, die kommen vom Schlagzeug. Mhm. Da gibt es ja sehr, sehr viele berühmte Beispiele. Mein eigener weltberühmter Mentor Marek Janowski war zum Beispiel Geiger. Der berühmte Dirigent, den vielleicht der eine oder andere kennt, Sir Simon Rattle, ist Schlagzeuger gewesen. Mhm. Also jeder hat sozusagen irgendwann mal ein, manchmal sogar zwei Instrumente erlernt. Mein Instrument ist das Klavier gewesen.
Mhm. Und jetzt kann ich gut nachvollziehen, viele Alternativen hast du ja wahrscheinlich für dich nicht gesehen, weil du ja schon in diesem Musikmilieu sozusagen fest verankert warst. Nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem nochmal eine Entscheidung zu sagen, ich mache Musik aus Leidenschaft oder ich mache Musik zu meinem Beruf. So. War für dich von vornherein klar, dass du erstens Musik zu deinem Beruf machen möchtest und auch, dass du vielleicht über das Instrument hinaus vielleicht in die Position des Menschen kommen möchtest, der sozusagen Musik insgesamt inszeniert?
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich nie wirklich den Gedanken an etwas anderes hatte. Also das war einfach, für mich war das klar. Also ich war ein sehr guter Schüler bis zur 8. Klasse mit einem 1,0 Durchschnitt tatsächlich. Aber dann fing ich mich wirklich an, für Musik zu interessieren und für das, was eben zum Beispiel Mathematik oder Deutsch oder Biologie oder Physik einem eben nicht oder weniger bietet, und das ist dieses Metaphysische, was Musik ja ausmacht. Da werden wir möglicherweise später nochmal drüber sprechen. Und denn das ist ja ich würde sagen, das ist auch ja 60, 70, 80% meines Berufes macht Metaphysik aus. Und ja, deswegen die Frage, dass ich das beruflich mache, hat sich mir oder ob ich was anderes mache, so rum.
Ja.
Hat sich mir eigentlich nie gestellt. Es gab in der Pubertät mal eine Delle,
ja.
Da wollte ich das nicht, aber da bin ich sehr glücklich, dass meine Eltern mich da wieder auf den für mich richtigen Pfad gebracht haben. Ich kann auch sagen, die Delle war, ich habe irgendwann ich war immer fasziniert von in Anführungszeichen komische Sportarten wie Golf, Snooker, Curling,
ja.
Bogenschießen und Dart. Und ich habe irgendwann das Golfen mit 12 entdeckt und hatte da auch ein, man kann sagen, doch großes Talent für. Mhm. Ich habe mich in der ersten Saison nach einem Jahr quasi schon auf Handicap 15, 16 heruntergespielt und wie das so in der Pubertät ist, dann hat man irgendwie so Träume und ich dachte, ich werde Golfprofi, wenn das so toll und weitergeht, aber das haben meine Eltern dann, besonders meine Mama hat das dann glücklicherweise unterbunden und
mit sanftem Druck, wie Mütter das können.
Mit sanftem Druck, übrigens ist das tatsächlich auch so. Instrument ist, ein Instrument zu lernen oder Musik beruflich zu machen, das geht nie ohne Druck. Also es ist auch so, wenn man, ich habe mit ungefähr sechseinhalb angefangen, Klavier zu spielen. Für heutige Verhältnisse ist das schon spät. Mhm. Also heute, wenn man da wirklich seine Brötchen mitbacken möchte, sage ich mal so, muss man eigentlich schon mit 2, 3, allerspätestens 4 anfangen. Und ja, das geht nie ohne die Aufsicht eines Elternteils, denn ein Kind, wenn es 6, 7, 8 ist und einmal in der Woche eine Klavierstunde hat, die 45 Minuten dauert, kann nicht das alles sich merken. Auch ich hatte diese Hefte, wo dann immer alles reingeschrieben wurde, aber das muss Tag für Tag tatsächlich von meistens einem Elternteil kontrolliert und beaufsichtigt werden. Das kann ein Kind nicht alleine. Und da ist man bereits in so einer kleinen täglichen
Routine,
aber auch Leistungsdrucksituation.
Und wie war das bei dir, als du, hattest du einmal die Woche Unterricht und ansonsten ging es darum, das, was im Unterricht gemacht wurde, sich weiter zu erarbeiten, zu üben?
Ja, das haben meine Eltern tatsächlich dann jeden Tag gemacht. Ich sag mal so, anfangs mit 6, 7 ist das eine halbe Stunde, die man dann zu Hause auch wirklich voll konzentriert. Früher war das natürlich anders, kein Handy, kein Internet.
Ja.
Heute sind die Möglichkeiten der Ablenkung viel, viel größer. Und später wurde es dann mehr und irgendwann kam dann so der Zeitpunkt mit, ich würde sagen, 12, 13, da war ich dann auch bin ich auf die Sächsische Spezialschule für Musik gekommen, das heutige Landesgymnasium für Musik, das ist also eine Schule für musikalisch besonders Begabte, möchte ich das mal nennen, mit einer ganz normalen gymnasialen Ausbildung nebenher, nur dass man halt eben die ganze Zeit auch sein Instrument dabei lernt und auch Musiktheorie und auch Musikgeschichte als Fächer hat. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann aber schon so viel Kenntnis gehabt, auch über Strukturen, wie man eine bestimmte Stelle übt, dass ich dann tatsächlich alleine geübt habe und das dann aber schon so 4, 5, 6 Stunden am Tag. Also das ist, kann man sehr gut mit Leistungssport vergleichen. In diesem Alter, wo die Muskeln, die Knochen und auch das Gehirn anfängt zu wachsen, muss man doch schon jeden Tag 5, 6 Stunden mindestens rein investieren, wenn man das später beruflich machen möchte.
Ja. Was hat dich denn damals motiviert, das zu tun? Also jetzt könntest du natürlich sagen, ich hatte das große Ziel und wollte so. Ne? Jetzt habe ich selber auch pubertierende Kinder so und kann mich selber auch noch ganz gut dran erinnern. Das, was vielleicht in 10 oder 15 Jahren ist, das ist ja, wenn man jung ist, relativ weit weg.
Ja,
so, ne? Und da hat man ja noch kein Gefühl dafür. Es geht ja eher darum, dass man so guckt, was passiert jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Monaten vielleicht so, ne? Was ich mir vorstellen könnte, weil du eben auch die Parallele zum Sport gezogen hast. Beim Sport ist es ja auch einfach sehr motivierend, wenn man in einen Wettkampf geht, mhm, ne? Und eben gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, in den Wettkampf zu gehen. Also man kann sagen, ich will um jeden Preis besser als der andere sein, aber man kann ja auch sagen, ich will gucken, ob ich mich selber verbessert, mhm, habe. Ne?
Ja.
Letztes Mal habe ich verloren gegen den so und heute gewinne ich gegen den so. Mhm. Ne? Und in der Musik wäre das ja dann aus meiner Sicht so mit meinem mechanischen Gehirn, dass man eben anderen Leuten zeigt, was man kann. War das bei dir, als du jung warst, auch schon so, dass das für dich Motivationsschub war, wenn gesagt wurde, Mensch, Matthäus, spiel doch mal zu Weihnachten oder was weiß ich, irgendwie was vor? Mhm.
Ja, das war auf jeden Fall so. Also der Motivationsschub sind immer die Auftritte, die Konzerte, mhm, gewesen. Es gab immer Klassenvorspiele meiner Klavierlehrerin. Okay. Mhm. Ich würde sagen, einmal alle zwei, drei Monate hat sich die Klasse dann eben an einem Samstagmorgen um 11 Uhr versammelt und jeder hat dann seine Stücke vorgespielt. Das kann man jetzt nicht mit einem Wettbewerb vergleichen. Es gibt in der Musik übrigens auch Wettbewerbe und ich habe mich jahrelang sowohl als Pianist als auch als Dirigent dagegen eigentlich gewehrt, weil der Wettbewerbsgedanke in der Musik, die ja wirklich subjektiven Bewertungsmaßstäben, mhm, unterliegt, ist eigentlich vollkommen fehl am Platz. Und auch der berühmte ungarische Komponist Béla Bartók hat gesagt, Wettbewerbe sind für Pferde und nicht für Musiker. Ja, ja. Und jetzt muss ich den Disclaimer liefern. Ich habe vor ein paar Jahren einen der berühmtesten Dirigentenwettbewerbe tatsächlich gewonnen. Habe mich also etwas später im Leben dafür entschieden, für die Competition sozusagen, mhm, entschieden, was aber tatsächlich mit der Corona-Pandemie zu tun hatte. Das wird sicherlich bei uns nachher nochmal noch ein gesondertes Kapitel sein, denn das war, glaube ich, für alle, mal abgesehen davon, dass es für die Menschheit und die Gesellschaft und die Individuen hart war, war es für uns Musiker, die als erstes aufhören mussten zu arbeiten und aber auch als letztes wieder angefangen haben zu arbeiten, war das besonders hart. Und da habe ich Zeit zur Selbstreflexion gehabt und habe mich dann auch entschieden, mal eben an einem Wettbewerb teilzunehmen. Und so ist das dann, wofür ich aus heutiger Sicht unglaublich dankbar bin. Ja. Denn das war ein enormer Karriereboost. Die Orchester, die ich heute im Kalender habe, die Einladung, die ich dadurch bekommen habe, das sind teilweise die weltbesten Orchester dabei. Ja. Das wäre ohne den Wettbewerb quasi nicht gegangen. Also es gibt den Wettbewerbsgedanken in der Musik. Im Kindesalter ist das, glaube ich, noch nicht so. Ja. Aber die Motivation sind halt eben Klassenvorspiele oder wenn die Schule einen zu einem besonderen Konzert schickt als Aushängeschild oder so. Das ist, da ist schon sehr viel Motivation.
Und hat dir das immer Spaß gemacht? Oder hattest du da irgendwie auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen war es ein Stöckchen, über das du springen musstest, öffentlich sozusagen vor anderen zu zeigen, was du kannst?
Da bin ich tatsächlich gesegnet. Ich habe kein Lampenfieber. Ach, also toll, oder wenn ich zum Beispiel sagen, wenn ich das beschreiben müsste, auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich sagen, mein Lampenfieber ist ungefähr bei 2,5. Mhm. Das ist, wie ich finde, das eine gesunde Form von Lampenfieber, mhm, weil der erhöhte Adrenalinspiegel sorgt nochmal für, umgangssprachlich ausgedrückt, für einen gewissen Kick, aber das macht es auch tatsächlich, das verhindert Routine. Mhm. Und mal abgesehen davon, dass jedes Konzert sowieso eine absolute Momentaufnahme ist, die nicht zu wiederholen ist, ist dieses Lampenfieber, es gestaltet mit, so würde ich das nennen.
Mhm. Ja, bist du gesegnet, dass du so einen Umgang mit Lampenfieber hast?
Ja, ich kenne Kollegen und Kolleginnen, die haben panische Bühnenangst. Ja. Ich habe das auch teilweise selbst, sehe das manchmal hinter der Bühne, wenn ich mit einem Solisten bin, die laufen im Kreis, die haben schwitzige Hände, die müssen 5-mal vorher zur Toilette, obwohl sie gar nicht müssen. Mhm. Und tattrig, zittrige Hände und ach Gott, wenn diese Minuten vorher nicht wären und dann gehen sie aber raus und in dem Moment, in dem sie draußen sind, ist das alles weg. Mhm. Es geht also meistens nur um diese Minuten davor. Und da gibt es auch in der Musikgeschichte wirklich sehr berühmte Beispiele, dass die Leute wirklich das auch versucht haben zu therapieren. Bin da, wie gesagt, ich verstehe es auch eigentlich nicht, denn diese Angst, diese Bühnenangst, die man hat vor der Performance, vor dem Konzert, vor dem Auftritt, die Tätigkeit ist ja eine solche, dass man macht das ja nicht für sich selbst, sondern man macht das immer für ein Publikum. Das ist auch nochmal Thema Corona, wie grauenhaft das war, vor leeren Sälen oder nur vor einer Videokamera zu dirigieren oder zu Konzerte zu spielen. Und man bereitet den Menschen ja, das unterstelle ich jetzt mal, eine Freude. Außerdem Menschen, die ja in ein Konzert kommen, tun das ja, weil es für sie einen Mehrwert, Entspannung, Freude, in den meisten Fällen ist es tatsächlich so. Und warum sollte ich davor Angst haben, jemanden anderen eine Freude zu bereiten? Also auch unter logischen Gesichtspunkten habe ich das nie verstanden, wie man davor Angst haben kann. Vielleicht Versagensängste, dass man es nicht so hinkriegt oder dass man an seinen eigenen Ansprüchen scheitert. Das kann ich verstehen bei Instrumentalsolisten, bei Pianisten, bei Geigern und bei Bläsern. Beim Dirigenten ist man ja sowieso abhängig von der Leistung von anderen. Und dazu muss man eine gesunde Distanz aufbauen, denn ich kann ja aus meiner Sicht perfekt, in Anführungszeichen, Perfektion gibt es in der Musik oder in der Performance sowieso nicht. Aber ich kann ja für mich perfekt dirigieren. Ich bin trotzdem, wenn aber zum Beispiel jetzt der Hornist sein Solo vermasselt, so möchte ich das mal nennen, oder wenn unter 16 ersten Geigen in der Gruppe jetzt irgendwo am vierten Pult einer der Sitznachbarn irgendwie eine falsche Note spielt, dann hört man das tatsächlich. Und ich bin da absolut machtlos. Ich kann das nicht beeinflussen oder nur bedingt beeinflussen. Und deswegen, der Grad, das zu beeinflussen, ist als Dirigent noch geringer als Instrumentalsolist oder als Orchestermusiker. Und deswegen sehe ich keinerlei Grund, unter logischen Gesichtspunkten davor Angst zu haben.
Angst haben, ja. Ich frage deswegen, weil du sagtest mit den Klassenspielen und so weiter. Ich bin tatsächlich auch in den Genuss gekommen, weil meine Tochter auch lange Zeit Geige gespielt hat und auch in so einer Musikgruppe drin war, wo dann auch regelmäßig Klassenspiele stattfanden und wo auch die Kinder und Jugendlichen in unterschiedlichen Entwicklungsstufen sozusagen waren. Und das war total schön. Das war auch immer ein Nachmittag. Und dann fingen erst die Kleinsten an und haben ganz leichte Sachen gespielt. Und dann steigerte sich das eben so. Ne? Und wenn ich da die Jungs und Mädchen mir nochmal in Erinnerung rufe, die da gespielt haben, da waren tatsächlich Leute dabei, die an die Sache so rangegangen sind wie du. Ne? Die gesagt haben, ich gebe hier mein Bestes, wenn ich für mich klar kriege, dass ich es nicht besser machen konnte, ist es total okay. Ne? Und dann gab es eben aber auch das andere Extrem, dieser Erwartungshaltung nicht sich gegenüber, aber auch, wie du sagtest, die Leute kommen da und jetzt ist natürlich, wenn da Eltern und Verwandte sitzen, die sind ja noch sehr viel wohlwollender ein Publikum, was eine Karte gekauft
oder
hat.
Ein Musikkritiker.
So. Nichtsdestotrotz war das aber schwierig für die. So, ne? Und da hat man ganz deutliche Unterschiede gemerkt und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das auch letztendlich so ein bisschen der Unterschied ist zwischen denen, die gute Musiker sind und die ein Instrument gut spielen, die vielleicht auch gut dirigieren können und denen, die das eben auf einem anderen Niveau hinkriegen, die einfach dann sozusagen in der Lage sind, das für viele Leute zu machen, reproduzierbar auch zu machen. So, ne? Das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt.
Mhm. Ja, so. Auf jeden Fall.
Ja. Super, und weil das so ein entscheidender Punkt ist, würde ich jetzt ganz gerne es für heute dabei belassen lassen. Weil die Dinge, die jetzt darauf aufbauen, die hängen zwar zusammen, aber wenn es dann darum geht, mal so ein bisschen zu erforschen, wie es denn mit Matthäus weitergegangen ist und was passiert ist, dass er zu dem geworden ist, was er jetzt ist. So. Und vielleicht auch noch, wenn wir darüber sprechen, was alles noch so kommt. Ne? Das braucht einfach Raum. Und den Raum, den nehmen wir uns in der nächsten Inkerne-Podcast-Folge. Bis hierher bedanke ich mich sehr, sehr bei dir. Das war sehr interessant. Und eine Sache interessiert mich aber jetzt schon. War es sehr schlimm bisher für dich, dich mit einem Dilettanten zu unterhalten?
Überhaupt nicht. Okay. Ich freue mich tatsächlich riesig auf die nächste Folge.
Klasse, da danke ich dir. Ja, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Bleibt stabil. Bis dahin. Tschüss, bis bald, Matthias.